Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Florian Hahn, CSU, der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Wahlkreis München-Land. Guten Tag.
Ein herzliches Grüß Gott.
Herr Hahn, wenn man Boris Pistorius' Pläne grob zusammenfassen sollte, könnte man sagen, weniger Stab, mehr Truppe. Stimmt diese Richtung?
Naja, also man muss erstmal feststellen, dass sicherlich die preußische Heeresreform hier nicht Pate stand. Das ist hier ein Reformchen und keine wirkliche Reform. Der Minister hat sich offensichtlich vom eigenen Anspruch der Kriegstüchtigkeit verabschiedet. Wir hätten uns wirklich eine echte Reform der Bundeswehr gewünscht, die im Übrigen nicht nur den militärischen Teil beinhaltet, sondern auch den gesamten zivilen Wehrverwaltung und auch das Beschaffungswesen. Also das bleibt weit hinter den Erwartungen, die nicht nur wir als Opposition, sondern die, glaube ich, alle Experten hatten, hinterher.
Was fehlt für eine echte Reform in der Truppe?
Naja, also wir haben ja im Wesentlichen eigentlich nur eine Umetikettierung dessen, was schon da ist. Wesentliche Elemente wie das Zusammenführen und Bündeln von Fähigkeiten in den Landstreitkräften, das schon im Eckwertepapier der alten Bundesregierung vorgesehen war, werden nicht umgesetzt. Wir haben tatsächlich auch eine Schwächung beim Thema Heimatschutz. Hier wird ein großes Pfund, nämlich die Bindung des Heimatschutzes an die Landeskommandos, damit eine Form der Regionalität aufgegeben und gleichzeitig das enorme Potenzial der Idee des Heimatschutzes auch für die anderen Teilstreitkräfte und seine Einbindung in den Operativplan Deutschlands aus der Hand gegeben.
Herr Hahn, Sie haben die alte Bundesregierung erwähnt, von der hatte Pistorius bzw. die jetzige Bundesregierung ja vor allem Probleme geerbt. Jetzt geht Pistorius hin und sagt, also es gibt eine neue Teilstreitkraft, nämlich auch die Cyber- und Informationsfähigkeit. Welche Bedeutung hat insbesondere das, diese Cyberabwehrfähigkeit?
Nein, das ist keine neue Teilstreitkraft. Cyber- und Informationsraum ist eine Teilstreitkraft, die bereits unter der alten Bundesregierung gegründet wurde. Die bleibt bestehen. Also hier hat Pistorius nichts verändert.
Gar keine Erneuerung, das habe ich jetzt eben in dem Bericht von Frank Kaplan anders verstanden, dass es hier eine neue Aufwertung jetzt dieses Bereichs geben würde.
Wie gesagt, also als eigenständige Teilstreitkraft besteht der Cyber- und Informationsraum bereits. Es wurden jetzt ein paar Dinge hin und her geschoben, aber noch einmal, wir haben nicht wirklich es mit einer großen Reform zu tun.
Die Bundeswehr, Stichwort große Reform, benötigt vor allem Geld und Personal. Wie kann der Aufwuchs der Truppe gelingen?
Der Aufwuchs der Truppe muss unbedingt gelingen. Das fängt damit an, dass natürlich die Bundeswehr einfach noch attraktiver werden muss. Sie muss raus aus den Schlagzeilen von nicht genügend Ressourcen im Sinne von Geld, Material, Ausbildung. Das ist schon mal ganz wichtig, um junge Menschen für die Bundeswehr gewinnen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen uns auch überlegen, wenn die Bedrohung zunimmt, ob wir in eine Dienstpflicht wieder eintreten. Bevor das aber stattfindet, müssen auch Voraussetzungen geschafft werden. Auch das vermisse ich, nämlich beispielsweise Infrastruktur in Form von dann tatsächlich Kasernen, die da sind, von Munitionsdepots, von Übungsplätzen, damit ein Personalaufwuchs auch aufgefangen werden kann.
Herr Hahn, das Wort kriegstüchtig klingt ja anders als der Begriff verteidigungsfähig. Mit welchem Adjektiv ist Ihrer Meinung nach die künftige Aufgabe der Bundeswehr besser beschrieben?
Ich glaube, wir müssen tatsächlich bündnisfähig sein und wir müssen vor allem vertragstreu sein. Das heißt, das, was wir vereinbart haben mit unseren NATO-Partnern, das müssen wir auch einhalten. Und das heißt nicht gerade so 2% einzuhalten bei der Finanzierung unserer Streitkräfte unter Bezugnahme auf Bereiche, die gar nichts mit dem militärischen Wesen zu tun haben, sondern wir müssen wirklich mehr als 2% substanziellen Beitrag leisten in der NATO. Nur dann kann auch die NATO nach 75 Jahren bestehen, weiter erfolgreich in die Zukunft geführt werden.
Wie oft ist das unter der Kanzlerschaft Merkel gelungen, diese 2%?
Das ist insoweit gelungen, dass tatsächlich mit der Annexion der Krim eine sogenannte Zeitenwende stattgefunden hat, die Ursula von der Leyen als Ministerin und Kanzlerin Merkel in die Wege geleitet hat. Leider nicht in dem Tempo, wie wir es uns als Union damals selbst gewünscht hätten. Der Bremser war immer die SPD und das war vor allem in den letzten 4 Jahren der Merkel-Ära der Finanzminister und der hieß Olaf Scholz.
Und die Kanzlerin, Sie haben es richtig gesagt, hieß Angela Merkel. Herr Hahn, NATO-Generalsekretär Stoltenberg möchte, dass die Mitgliedstaaten des Bündnisses der Ukraine 100 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren zur Verfügung stellen, gemeinsam und eben nicht mehr einzeln wie bisher. Sollte die Bundesregierung diesen Vorschlag unterstützen?
Wir müssen alles unterstützen, was tatsächlich zu einer mittel- und langfristigen Unterstützung der Ukraine dient. Wie man das jetzt genau ausgestaltet, das muss ich zeigen. Aber wir brauchen ein klares Bekenntnis, das auch wahrgenommen wird. Denn es ist auch klar, der Kreml setzt im Moment darauf, dass die Unterstützung aus dem Westen nachlässt. Und hier muss ein klares Signal gesetzt werden.
Wie erklären Sie es sich, dass Frankreich, Italien und Spanien die Ukraine bisher so wenig und unzureichend, sagen viele, unterstützen?
Naja, ich würde weniger Fingerpointing auf andere machen, sondern wir sollten uns auch anschauen. Wir sind zwar inzwischen ganz gut geworden, wir sind aber mit Blick auf die Größe unseres Landes, mit Blick auf die Anzahl der Einwohner, sind wir, was die Unterstützung der Ukraine angeht, international auf Platz 14. Das heißt, wir sind da noch nicht ganz vorne. Und wir sollten vor allem auch die Dinge liefern, die die Ukraine wirklich braucht. Und das wäre beispielsweise der Marschflugkörper Taurus, auch wenn es vielleicht der ein oder andere nicht mehr hören kann. Die Ukraine braucht es dringend, fragt dringend danach. Es ist bis heute nicht einzusehen, warum wir das nicht machen.
Auf welches Szenario sollte sich das Bündnis mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in den USA einstellen?
Ja, wir sollten uns darauf einstellen, dass der nächste Präsident der Vereinigten Staaten entweder Joe Biden oder Donald Trump heißt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir vielleicht die Chance nutzen, die wenige Zeit, die noch verbleibt, neue Gesprächskanäle zu finden zu einer möglichen auch neuen Administration. Wir als Union tun das und ich glaube, dass das zweckmäßig und wichtig ist. Aber klar ist auch, ein neuer Präsident wäre sicherlich auch eine neue Herausforderung für alle im Bündnis.
Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Austritt der USA aus dem Bündnis?
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, denn
auch unter Trump.
Am Ende des Tages,
bitte? Auch unter Donald Trump.
Auch unter Donald Trump, denn Donald Trump ist jemand, der ja in seiner Administration gezeigt hat, dass er extrem interessensgeleitete Politik macht. Die Aufgabe Europas als wichtigsten Bündnispartner ist strategisch, wäre das eine Schwächung der Vereinigten Staaten. Insofern hat er ein eigenes Sicherheitsinteresse, aber er wird natürlich noch mehr fordern, als das die aktuelle Biden-Administration tut. Darauf sollten wir uns schon einstellen.
Früher hieß es, in Europa gäbe es nur Sicherheit mit Russland. Wie muss dieser Satz heute formuliert werden?
Ich glaube, dass es Sicherheit in Europa nur gibt, wenn Europa zusammenhält. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und dass Russland natürlich ein Nachbar ist, mit dem man umgehen muss, der verschwindet ja nicht, ist auch klar. Deswegen braucht es eine starke und resiliente Europäische Union und eine starke Partnerschaft unter den Ländern. Ich glaube, das ist das, was am wichtigsten ist. Und natürlich auch tatsächlich die Überzeugung, dass man auch füreinander einsteht und sich entsprechend für den Krieg rüstet, damit kein Krieg entsteht.
Welches Verhältnis zu Putins Russland?
Ein Verhältnis zu Putins Russland ist mit Blick auf Butscha, ist mit Blick auf die Verbrechen, die er tut, extrem schwierig im Moment. Hier kann man nur hoffen, dass erstens der Krieg bald beendet wird, dass er vielleicht auch selber ein Einsehen hat. Und ansonsten muss man auf die Zeit hoffen, dass es wieder zu einem besseren Verhältnis zu Russland kommen kann. Ich glaube, das wäre auch im unmittelbaren Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Russischen Föderation.
Herr Hahn, wie erklären Sie es sich, dass in Deutschland Parteien deutlichen Zuspruch erfahren, die die NATO in Frage stellen?
Ich glaube nicht, dass das sozusagen genau mit diesem Punkt zu tun hat, sondern es sind nun mal die extremen Parteien, die wegen der größeren werdenden Verunsicherung in der Bevölkerung, und das beginnt nicht nur mit Außen- und Sicherheitspolitik, sondern das fängt mit dem Heizungsgesetz an hört mit dem Bürgergeld auf, sozusagen viele Dinge in Frage stellen und damit auch ein Stück weit dem Populisten auf den Leim gehen. Ich glaube, wir müssen hier nicht auf die Umfragen schauen, sondern wir müssen klar erklären, warum auch weiterhin die NATO für uns ein maßgeblicher Bestandteil unserer Sicherheitspolitik sein muss.
Florian Hahn, CSU, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Herr Hahn, danke schön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Herzlichen Dank.